Der erste Tag, Öffnung des Fernsehturms, war der schlimmste Tag in meiner kulinarischen Karriere.
Ist Erfolg tatsächlich etwas, was den meisten Menschen nicht gut tut?
Ich habe das Gefühl, dass gerade auch jüngere Menschen damit hadern, damit umzugehen. Weil wenn du eben den ersten Wettbewerb gewinnst, dann hauen die ganz oft aus den Betrieben ab, in denen sie gerade waren. Also anstatt das, was du lernst, also was ich gelernt habe, ist, wenn du Erfolg hast, konsolidiere dich. Sofort weg. Dann ist die nächste Wiese ist die grünere. Und ich finde es schade, weil du ja in dem gewohnten Rahmen diesen Erfolg erreicht hast und das eigentlich nicht dein Ende sein sollte, sondern das Sinnvollste wäre, darauf aufzubauen und dich weiterzuentwickeln und dann einfach auch mit einem erhobenen Kinn zu gucken, wo liegt denn meine Zukunft?
Wir sprechen gleich weiter über das, aber zuerst fangen wir noch mit unserem kurzen Wordrap an. Es gibt kein Entrinnen-Team, du musst dich für eines entscheiden immer. Es ist ein Entweder-Oder, ein gnadenloser Entweder-Oder-Wordrap.
Was hoffst du? Ich war gerade schon bei der Metro und habe sowas gemacht mit Ingwer oder Steinpilz. Ingwer oder Zitrone. Dann habe ich den Zitronensteinpilz kreiert, damit ich weder die Zitrone noch den Steinpilz aufgeben musste. Ja, das.
Hast du dieses Lachen gehört?
Mach mal.
Schauen wir mal. Streetfood in Bangkok oder Currywurst in Berlin?
Immer Streetfood in Bangkok, weil es einfach spannender ist. Streetfood in Berlin kann ich ja ständig haben.
Okay, das hast du jetzt souverän gelöst. Peking-Ente oder Gulasch?
Das kommt immer darauf an, wo ich gerade bin. Ne? Wenn ich in Graz bei meiner Frau sein darf, dann gibt es natürlich ein gutes Gulasch. Und Peking-Ente esse ich da, wo sie am besten ist, in Peking.
Frittiert oder gedämpft?
Gut, da muss ich mir nicht lange Sorgen machen, wenn es um mich selber geht. Immer frittiert. Immer, wenn das in heißem Fett gebadet ist, geil. Wobei, ich liebe Dämpfen für Fisch. Ich serviere Fisch immer ohne Haut. Ich finde das grauenvoll. Und wenn der gedämpft ist, dann hat er die geilste Konsistenz. Er ist eben im Wasser gegart, in seinem natürlichen Habitat. Liebe ich.
Apropos Fisch. Ich glaube, ich habe den geilsten Zander meines Lebens tatsächlich bei dir gegessen. Zander oder Hamachi?
Zander.
So klar?
Zander.
Ja, okay. Pinot Noir oder Sake?
Da muss ich noch nicht mal eine Tausendstelsekunde übernehmen. Ich bete Pinot Noir an und ich finde, Sake hat immer nach Katzenpisse gerochen und geschmeckt, bis ich jetzt tatsächlich welche getrunken habe. Aber es hat ein paar Jahre gedauert, die mich wirklich begeistert haben.
Mhm. Vielleicht kann ich dich jetzt mit der nächsten fangen.
Komm, hol mich.
Ich glaube, du kannst nur verlieren. Graz oder Berlin?
Ja, nein, aber da muss ich ganz klar sagen, also Berlin ist meine Heimat und ich arbeite dort. Mein Herz habe ich an Graz verloren.
Ach, wie das ist souverän.
Du meinst, ich weiß es nicht genau, ich will eigentlich beides haben. Nein, also ich habe ja wirklich ein Luxusleben. Ich kann ja da sein, wo ich möchte, wo ich sein will. Das heißt, ich bestimme meinen Tagesablauf und das ist unglaublich großartig. Wenn du niemanden mehr hast, du hast keinen Chef mehr, keine Chefin, die dir was sagt, sondern du bestimmst über dein Leben. Das ist absolute Freiheit und ich bin so dankbar, dass ich das haben kann.
Ja, Dankbarkeit ist, ich finde Dankbarkeit ist so ein Zahn der Zeit, oder irgendwie gerade momentan. Ich glaube, wir merken alle, was wir haben, was wir vielleicht nicht haben, was wir schon mal hatten, wo wir jetzt vielleicht kürzer treten müssen. Dankbarkeit, finde ich, ist gerade ein Thema.
Nein, in der Rezession bedeutet das, dass du einfach auch merkst, wofür willst du dein Geld, dein hart verdientes Geld ausgeben. Ne? Und wir merken ja auch in der Gastronomie, du musst wirklich was Außergewöhnliches leisten, du musst viel Herz, viel Leidenschaft, viel Passion reinstecken, damit der Gast auch wiederkommt. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass für mich Dankbarkeit vor allen Dingen viel mit den Reisen zusammenhängt. Wenn du eben in Afrika bist und siehst, welche Armut die Menschen da haben oder auch in Rio de Janeiro, unter welchen Umständen die leben müssen, dann komme ich immer zurück und denke mir, boah, ja klar, wir jammern rum, dass wir viel Steuern zahlen, aber was haben wir für eine Infrastruktur? Wenn du in Rio am Arsch bist, dann ist das Letzte, woran du denkst, ist mal dem Bullen zu sagen, kannst du mir helfen, weil du nicht weißt, ob die nicht noch härter sind als die Gangster.
Ja. Wir sprechen über diese Auslandsthematik dann noch ein bisschen ausführlicher. Rauchverbot auf Terrassen. Auf Restaurant-Terrassen, ja oder nein?
Immer würde ich ja sagen, weil ich finde einfach, dass Rauchen und Essen nicht zusammengehört. Mhm. Mich hat das schon früher angekotzt, wo noch im Restaurant geraucht werden durfte. Dann gab es diese Nummer mit Zigarren nach 22 Uhr. Mhm. Und das versaut mir einfach die Weine, das versaut mir den Geschmack. Und ich finde alle...
Früher normal, ne?
Ja, bitte was?
War früher normal.
Zu rauchen, ja. Für mich war so der Point Break 1999, da war ich das erste Mal in New York. Wir waren ein Wochenende da, wir haben eigentlich durchgemacht und dann so in den zweiten am zweiten Tag, so nach 40 Stunden, habe ich festgestellt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ganz anders. Ich habe nicht gestunken, weil nirgendwo geraucht werden durfte. Und dann ist einfach, das riecht anders, das fühlt sich anders an. Und danach habe ich gedacht, jetzt versuche ich das auch in Deutschland. Das war allerdings sehr, sehr herausfordernd, das tatsächlich aus dem Restaurant zu verbannen. Und auf der Terrasse finde ich es auch kacke, wenn der Wind scheiße steht und du hast am Nachbartisch vier Eulen, die sich dir eine Zichte nach der nächsten reinknallen, feuert dir in die Nase und so, das schmeckt einfach alles nicht mehr. Ist kacke. Also rauchen gerne, aber außerhalb jeglicher gastronomischer Flächen.
Stäbchen oder Löffel?
Immer Löffel.
Immer
Löffel? Der Löffel ist ja immer dabei. Ich habe ja immer meinen Silberlöffel dabei. Meine Mitarbeiter im Restaurant kriegen jedes Jahr einen Löffel. Da sind dann die Initialien drin. Das ist hier zum Beispiel einer, wo wir auf der 50 Bestliste auf Platz 26 waren. Das ist ein Geschenk, einmal aus Dankbarkeit zu sagen, toll, dass ihr das, dass wir das zusammen erreicht haben. Und es geht darum, sie richten damit an, sie schmecken damit ab und sie haben die Verantwortung, jedes Mal dran zu denken, das ist das, was wir mindestens erreichen wollen.
Den hast du tatsächlich immer dabei?
Immer. Immer.
Wenn ich das gewusst hätte.
Ja. Also ich habe ein paar dabei, ehrlicherweise, weil sowas bleibt gerne auch mal an der Security Control hängen und die sagen dann, warum Löffel, warum so ein Löffel? Das könnte auch eine Stichwaffe sein. Also nein, das ist halt zum Abschmecken. Ich brauche momentan kein Messer, sondern mein Gerät ist tatsächlich der Löffel, um zu schmecken. Ich bin jetzt in dem Alter, wenn ich den Leuten noch zeigen müsste, wie sie den Steinbutt portionieren und oder den Zander portionieren und auseinanderlegen sollten, dann wäre ich falsch am Platz.
Letzte Frage, österreichisches Wirtshaus oder Berliner Sterne-Restaurant?
Das Herz sagt ganz klar, wir gehen ins Wirtshaus.
Ja.
Und das Hirn sagt, wenn wir in Berlin sind, versuchen wir natürlich die Kollegen. Wir haben großartige, fantastische Kollegen, Toulouse-Lautrec, Horváth, Rutz. Das sind Läden, die weltweit, international herausragend arbeiten. Ja. Auch das Fossil muss ich auf jeden Fall nochmal nennen. Und deswegen, die sind wichtig, damit Berlin weiter ein kulinarischer Fixpunkt in Deutschland bleibt. Mhm. Aber ein Backhändel, ein gutes Schnitzel, steirischer Krähen dazu.
Oder?
Ich bin glücklich. Oh.
Ja. An dieser Stelle auch Tim Raues Empfehlung, er kommt in die nach Graz.
Ja. Ich hab dieses Jahr ja das Glück gehabt, ich durfte eine Journalistengruppe durch Graz führen, ihr meinen Graz zeigen.
Stimmt.
Und das war sehr witzig und danach haben mich dann meine Grazer Gastronomiefreunde angequatscht und haben gesagt, aber du kannst doch nicht erzählen, dass der Saibling aus der Mur kommt. Da sag ich, naja, ihr denkt jetzt die Mur in Graz, aber die Mur fließt ja weiter Richtung Slowenien und da gibt es Seitenarm und da gibt es tatsächlich einen Saiblingszüchter. Und der macht sehr geiles, also was heißt sehr geil, der holt die Fische halt aus dem Wasser. Und Graz ist einfach so vielschichtig und es gibt für mich den besten Hotdog der Stadt da am Standel 5. Ich gehe total gerne in Mohrenwirt, ins El Pescador. Auch das Frankovic, auch wenn die belegten Brote eher nach 1978 schmecken als nach 2025, sind aber ein Klassiker. Und du hast da eine wahnwitzige Weinauswahl. Die Menschen sind einfach nett, weißt du, hier auf der
Ambiente.
Straße. Ja, das sowieso, das hat Atmosphäre. Und hier keifen mich die Leute manchmal an und sagen, ich kenne die im Fernsehen, ich mag die nicht. Das ist mir in Österreich und in Graz noch nie passiert, sondern da kommen sie eher und sagen, ach schön, dass sie hier sind. Und dann kommt man schnell ins Gespräch und ich sage immer, ich bin Grazer, ich bin hier gemeldet. Das ist mein zweiter Wohnsitz, das ist mittlerweile der Ort, an dem ich weiß, dass ich alt werde und ich bin sehr dankbar dafür.
Das war's mit unserem Wordrap, dann kommen wir jetzt auch ein bisschen ins Gespräch.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung. Europa, wo Natur und guter Käse typisch sind. Das ist die neue Kampagne für Pecorino Romano DOP, den einzigartigen italienischen Käse aus 100% Schafsmilch. Entdecke die Welt des Pecorino Romano, ausgezeichnet mit dem GU-Siegel, GU steht für geschützte Ursprungsbezeichnung, das für höchste Qualität und regionale Tradition steht. Egal, ob Feinschmecker oder neugieriger Genießer, du wirst den intensiven Geschmack lieben. Mehr Infos und leckere Rezepte findest du auf enjoypecorinoromano.eu. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast.
Du hast es jetzt schon vorhin angesprochen, Dankbarkeit, auch das Thema des Erfolgs und des potenziellen Abhebens. Wie blickst du auf die vergangenen, sagen wir so, 1,5 Jahre? Ich habe das Gefühl, so die letzten 1,5 Jahre waren besonders schwierig. Wobei ich auch immer das Gefühl habe, man sagt immer, dass es schwierig ist. für die Gastronomie?
Das kann ich nicht sagen. Also ich habe sehr viel Glück, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich grundsätzlich alles, was ich mache, ich bin ja unfassbar akribisch, ich bin ein widerwärtiger Pedant, der an jeder kleinen Schraube dreht, der, egal was er macht, sich um jeden Scheiß kümmert, der dann aber auch loslassen kann, delegieren kann in der Operativen.
Ich wollte gerade fragen, bist du ein Mikromanagement-Opfer oder nicht?
Das bin ich in der Entstehung eines Konzepts.
Okay.
Da bin ich extrem hinterher, dass spannend. Alles so wird, wie ich das will.
Ja.
Und in dem Moment, wo es dann läuft, überlasse ich den Mitarbeitern, die natürlich gebrieft sind, die Philosophie verstanden haben, die operative Leitung und schärfe dann nur noch mal nach. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, für mich waren auch die letzten anderthalb Jahre sehr, sehr herausfordernd. Die Eröffnung im Fernsehturm, ein wirklich monumentales Projekt für uns, weil eben in einer Größenordnung, wo wir an einem Tag so viel machen wie sonst in einem Monat an Gästen, an Gästemengen, das ist halt sehr herausfordernd. Ich finde aber, dass es eben ganz wichtig ist, und das haben mir meine Großeltern mitgegeben, es gibt diese preußischen Tugenden, Disziplin, Aufrichtigkeit, Ordnung, Sauberkeit, Fleiß, Demut, Dankbarkeit. Wenn man das für sich einfach immer mal wieder reflektiert, dann ist es in meinem Fall nie so gewesen, dass ich das Gefühl hätte abzuheben. Mhm. Also noch nicht mal im Ansatz. Mhm. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, der Geilste zu sein, sondern es ist eher umgekehrt. Ich denke, ich leiste nicht genug, ich bin nicht gut genug, ich kann noch 2 Stunden mehr machen, ich könnte mit denen jetzt noch ein Foto machen, ich könnte noch mal kurz zu denen gehen, fragen, was sie brauchen. Also ich bin extrem selbstkritisch und das bin ich auch sehr, sehr gerne. Und wenn ich dann manchmal welche sehe, die mit einem kleinen Erfolg schon sich für die Größten halten, die sofort den Arbeitsplatz wechseln, zum nächsten gehen, denken, da wird alles besser, weil ihnen versprochen wurde, du kriegst die größere Küche, du kannst einen Wareneinsatz von 50% haben, wo du eigentlich, müssten alle Warnleuchten angehen und dir sagen, der kann mir nur Scheiße erzählen, weil das ist betriebswirtschaftlich nicht funktionabel. Mhm. Und eigentlich muss mein Partner mich ja am Boden halten und sagen, das ist schön, du bist ein tolles Talent, lass uns das zusammen machen, ich ergänze dich. Aber ich finde, die feiern sich heute alle schon so schnell. Und feiern ist zum Beispiel gar nicht meins. Ich gucke, dass ich um 23 Uhr spätestens im Bett bin, weil ich weiß, was ich am nächsten Tag für Herausforderungen habe. Und ich habe ja auch eine Verantwortlichkeit für Aberhunderte von Mitarbeitern, für Tausende von Gästen. Und das würde es mir nie, also ich würde mir selber nie gestatten, besoffen ins Bett zu fallen, 3 Stunden zu schlafen und dann zu wissen, ich bin jetzt vielleicht maximal 50% leistungsfähig.
Ich habe auch diese 1,5-Jahres-Spanne deswegen herangezogen, weil das, ich glaube, im Frühling letzten Jahres wurde die Villa Kellermann geschlossen und da, die Gründe haben mich damals viel mehr erschüttert als der Fakt, dass sie schließt, weil damals ist gestanden, hohe Betriebskosten, Corona und Fachkräftemangel. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn das dem Team Raue passiert, was kommt jetzt noch alles auf uns zu? Ein bisschen, muss ich sagen, hat sich ja diese Angst bewahrheitet, weil es hat sehr viel zugesperrt in diesen letzten 1,5 Jahren. Aber warum ist das jetzt mit deinen anderen Läden eigentlich nicht passiert?
Genau, grundsätzlich möchte ich mich zur Villa Kellermann nicht mehr äußern. Mhm. Das Kapitel ist für mich geschlossen. Ich bin da nicht im Negativen weggegangen, sondern ich eigentlich positiv, weil ich gesehen habe, dass das von der Grundidee passt. Mhm. Das ist dann immer eine Frage, mit wem du das handelst und welche Erwartungshaltungen du hast. Und das war nicht meins, sondern ich habe das für jemanden gemacht, beziehungsweise für eine GmbH gemacht und consultet. Da ist man dann auch mal verschiedener Meinung und dann muss man eben für sich selber sehen, wo der Weg hingeht. Ganz klar ist aber, wenn ich über die Destination Potsdam sprechen kann, du hast in Potsdam einfach keine Arbeitssuchenden. Das bedeutet, es gibt keinen Arbeitsmarkt. Es gibt niemanden, der einen Job sucht. Und das bedeutete für uns zum Beispiel, dass wir eigentlich alle Mitarbeiter versucht haben, aus Berlin dahin zu kriegen. Das ist aber 45 Minuten entfernt. Jetzt ist es auch so, wer nach Berlin kommt, will in Berlin leben, will in Berlin arbeiten, will in Berlin Rambazamba machen. Da ist Potsdam dann schon ein Stück weit weg. Nichtsdestotrotz war die Villa Kellermann für mich als Ort einfach grandios. Die Jauchs haben dort etwas ermöglicht, wovon ich vorher noch nicht mal geträumt habe. Ja, ganz klar, die Pandemie war kein guter Platz da für uns. Vielleicht auch deswegen, weil wir eben im Gegensatz zum Restaurant in Berlin kein Takeaway-Konzept gemacht haben, sondern die Mitarbeiter nach Hause geschickt haben, versucht haben, es auszusitzen. Ich bin ja eher der proaktive Typ, weil ich glaube, dass du immer, das ist wie beim Fußball, dass du immer zum Ball hingehen musst, um ihn zu kriegen oder dich anbieten musst, damit du ihn zugespielt kriegst und dich nicht hinsetzt und wartest, dass was passiert. Das ist nicht mein Ding. Und was mir natürlich mein unternehmerisches Leben gezeigt hat, ist, du bist nie von Niederlagen Fragen gefeit. Es ist immer die Frage, wie du die handelst. Ich habe heute Anthony Sapong getroffen, den ich sehr, sehr mag, der vor wenigen Monaten eine Insolvenz hingelegt hat.
Ja.
Und wo ich dann gleich gesagt habe, Anthony, das war ganz bestimmt, weil du jemanden im Geschäft hattest, den du raushaben wolltest und wo du es anders nicht hinkriegst. Und wenn du dann die Außenwirkung siehst, ist eher das alles, oh, Anthony Sapong, Insolvenz,
böse. Und dann auch das Wort Pleite.
Ja, das ist Missgunst und Neid. Das sind auch Wörter, die im Deutschen sehr gerne benutzt und gelebt werden. Mhm. Die muss man dann auch ignorieren. Das gehört dazu im Leben, dass du Läden zusperrst. Das ist auch manchmal eine gewisse Härte, die du dann auch realisieren musst. Mhm. Auch Tim Melzer, mit dem ich mich da oft auch austausche, hat ja auch schon Läden dicht gemacht, weil er gesagt hat, es funktioniert einfach nicht.
Ja.
Und das kann dann sein, dass du wirklich gedacht hast, der Ort ist besser, die Gäste haben mehr Geld, der Traffic, also der Grundumsatz der Menschen, die dorthin kommen, ist mehr. Und wenn es nicht so ist, dann musst du halt die Bude zusperren. Das ist so. Dann machst du es dicht, tut kurz weh, aber eins habe ich gelernt und ich bin jetzt weise 51 Jahre alt und das ist eine Weisheit, die ich immer gerne weitergebe. Die Zeit heilt alle Wunden.
Du hast jetzt auch im Frühling, das ist schon angesprochen, eins der megalomanischen Projekte deines Lebens, glaube ich.
Ja, oder der schwachsinnigsten.
Oder?
Das kann man auch so nennen, ja.
Der Berliner Fernsehturm, also ich war ja dort, was richtig, richtig fordernd ist, ist der Fakt, dass du ja alles erst einmal dort hochbringen musst. In einem Lift oder sind es tatsächlich doch zwei?
Es sind zwei.
Zwei Lifte,
wow.
Alles irgendwie denkmalgeschützt.
Ja, wir wollten vier haben.
Ja.
Wir wollten auch investieren und vier bauen hat der Denkmalschutz nicht zugelassen. Das heißt, wenn ein Lift ausfällt, ne, hast du aber noch einen. Oder anders, 987 Treppen, hoch wie runter, kein Spaß. Du kannst nichts hochbringen, keine Chance.
Wir sprechen von Geschirr, wir sprechen von
das ist nichts.
Produkten, wir sprechen von
Lukas, du musst dir was anderes vorstellen. Im Schnitt kannst du rechnen, dass jeder, der dort hochkommt, eine Flasche Wasser trinkt. Du hast 1,1 Millionen Besucher auf der Aussichtsplattform und so 350.000 im Restaurant im Jahr. Das heißt, du musst Wasser für die bewegen, hoch und runter. Und da muss ich sagen, der Sebastian Kubari, unser F&B-Manager, hatte eine wirklich geile Idee, die er auch durchgesetzt hat, dass er gesagt hat, nee, wir machen Wasserfiltersystem. Was man dabei eben bebasteln muss, ist, du brauchst erstmal Pumpen, die das Wasser von Null Level auf 207 Meter
hoch
pumpt. Und das war nicht so einfach. Und da, der war ganz froh, dass wir zwei Monate
ist die Durchsage.
In 10 Minuten zur Summit Stage. Gennaro Contaldo und Tim Melzer. Tim Melzer trifft auf seinen Mentor und Ausbildner. Auf zur Summit Stage.
Nicht immer beim Podcast hat der Tim Rauer Ruhe vom Tim Melzer.
Nee, das stimmt. Ne? Aber wenn Gennaro dabei ist, dann weiß ich wenigstens, dass er die Fresse hält. Das ist sonst nicht seine Stärke. Nein, aber ganz klar, also das ist, wir haben eigentlich, also bevor ich kam, hatten die vier Fahrten am Tag mit den Aufzügen. Also das heißt, du blockst dann die Leute, die hoch wollen, hast dann Leiterwagen. Die Leiterwagen sind natürlich überspannt mit so Kofferumhänge-Dingsbums, damit das hygienisch geschützt ist. Und dann durftest du viermal am Tag essen und trinken hochfahren, c'est ça. Und das ist schon herausfordernd.
Aber reicht das bei euch viermal am Tag?
Es ist sehr, sehr knapp. Du haust wirklich alles in den Aufzug. Du kriegst vier Leiterwagen rein und kein Mensch und schickst die dann hoch.
Und wie viel Kilo trägt er?
Zu wenig.
Zu wenig.
Also auch das, du darfst da nicht irgendwie noch 16 Wasserkisten mit dazu stellen. Jetzt brauchen wir die ja glücklicherweise nicht mehr. Aber das ist eine logistische Herausforderung. Wir müssen auch alles unten kochen. Also wir dürfen oben nicht kochen.
Also oben wird nicht gekocht tatsächlich?
Nicht gekocht. Du kannst eine Soße jetzt aufstellen.
Ja.
Die darf blubbern, aber nicht kochen. Also eigentlich darf sie noch nicht mal blubbern. Du darfst nicht frittieren, wir haben keine Fritteuse da. Du darfst nicht braten, du darfst nur erwärmen. Und das heißt, wir mussten Gerichte definieren, die eben so vorzukochen sind, dass du sie oben nur noch fertig machst und schickst.
Also du darfst, nochmal, du darfst weder was frittieren, noch was anbraten.
Noch was kochen.
Noch was kochen.
Oder im kochenden Wasser garen oder ins kochende Wasser legen.
Habt ihr tatsächlich noch nie was gekocht oben?
Nein. Keine Chance. Also wenn wir sowas machen würden und da würde was passieren, musst du
dann
evakuieren,
du
987 Stufen runter. Und ich habe es noch nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Ich habe mich bis jetzt gedrückt. Aber einer meiner Mitarbeiter, also einer von meinen Mitarbeitern, die jetzt dort sind, hat das gemacht. Und der hat gesagt, er hat wirklich zwei Wochen übelsten Muskelkater gehabt. Das hat so gezogen, weil du ja, wenn du nach unten gehst, musst du ja richtig bremsen.
Ja, klar, das geht das auf die Oberschenkel. Ja, oft mehr weh als das
Hölle. Na gut, ihr Österreicher geht ja wandern, ne? Das mache ich nicht. Aber
selbst wir Österreicher würden uns, glaube ich, mit dem Fernsehturm schwer tun.
Ja, das ist eine harte Nummer, tatsächlich.
Aber was, jetzt mal ganz blöd gefragt, was hat dich geritten, das dann zu machen? Ich meine, wenn ich das sehe als so perfektionistisch getriebener Gastronom und diese Infrastruktur, dann denke ich mir, danke, aber...
Tatsächlich bin ich unfassbar naiv. Also wenn mir was angeboten wird, entscheide ich immer binnen einer Sekunde, immer aus dem Bauch heraus. Und bis jetzt habe ich eigentlich immer recht gehabt. Das, was dann das Parameter ist, was nicht funktioniert, ist immer der Mensch dahinter. Also wenn du auf einmal Investoren, Inhaber hast, mit denen du dann irgendwann nicht mehr kannst oder die eine andere Sicht für sich haben, dann ist das eben so. Aber für das Projekt habe ich bis jetzt immer richtig gelegen. Und für mich war der erste, ich kam um die Ecke und haben gesagt, Fernsehturm machen oder nicht, Kernsanierung, wir bauen alles neu, du kannst alles bestimmen, kannst die Küche planen, du kannst das Restaurant umgestalten, du kannst alles kochen, also was du schon, willst.
Das war eine gewisse Freiheit innerhalb dieser engen Parameter? Nein, 100%ige
Freiheit. Ah, ja. Kulinarische, okay. Konzeptionelle, 100%ige Freiheit. Und das ist halt was, was grandios ist. Und dann hat Katharina, meine Frau, sofort eine Idee gehabt, gestaltungstechnisch, wie wir das machen. Es gab natürlich noch Architekten, Ausführende, aber so dieses Gesamte an sich haben wir schon sehr klar geformt. Und Steve, mein kulinarischer Direktor, ist in Pankow groß geworden, 8 Minuten vom Fernsehturm entfernt, und der hat sofort gesagt, Chef, müssen wir machen, müssen wir machen. Und ich habe sofort an meine Großeltern gedacht, die mir immer über die ganze Zeit mitgegeben haben. Die kamen halt aus... oder waren Westberliner, die haben immer zu mir gesagt, ganz wichtig ist, wenn eines Tages die Mauer fällt, wir dürfen nicht spalten, sondern wir müssen gucken, zusammenzukommen. Die sind halt im Krieg gewesen, meine Oma als Trümmerfrau, mein Großvater ist in Afrika als 16-Jähriger in Kriegsgefangenschaft geraten, war dann 7 Jahre in den USA Kriegsgefangener, und die haben halt auch immer wieder auch wiederholt, wie wichtig das ist, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, das Miteinander enorm entscheidend ist. Die haben in Charlottenburg gelebt, was früher Charlottengrad hieß, weil so viele osteuropäische, auch jüdischstämmige Immigranten eben dort waren. Und das sind so Sachen, die mir im Kopf geblieben sind. Und was ich natürlich trotzdem als Berliner mitkriege, auch wenn die Politik und auch teilweise eben Journalisten, die eher linkslastig sind, uns erzählen wollen, ja, wir müssen Sprache aufpassen, es gibt keine Trennung, ist natürlich kompletter Bullshit. Ne? Das merkst du dann im täglichen Leben. Du siehst es bei den Wahlen. Im Osten Berlins ist eine andere Kultur. Ja. Die Menschen denken anders, sie haben andere Erinnerungen, auch kulinarische Erinnerungen. Und mir war sofort klar, wir müssen beides zusammenführen. Wir müssen zeigen, dass das geht. Und Steve hat dann natürlich die Hoheit gehabt und hat gesagt, Chef, Soljanka, Broiler, Schwedenbecher, das muss auf die Karte. Und da haben wir auch gar nicht rumdiskutiert. Und dann haben wir die Mitarbeiter, die Bestehenden dort eben auch mit involviert. Wir haben zum Beispiel Jackie da, eine Sous-Chefin, die seit 41 Jahren im Betrieb ist. Und das musst du natürlich auch nutzen. Die kennt jeden Winkel, die weiß, wie es funktioniert. Wenn ich sehe, mit wie viel Freude die heute arbeitet und kocht und anrichtet und wie großartig die das macht, dann bin ich unglaublich stolz, weil wir eben das Alte und das Neue zusammengeführt haben, den Osten und den Westen zusammenführen und das zusammen tatsächlich auf dem Weg ist, eine Erfolgsstory zu werden.
Die tote Oma habt ihr aber nicht auf der Karte, oder?
Noch nicht.
Kommt noch das nicht. Vielleicht?
Ja, ich will das auch machen. Das ist allein
doch schon, ein spannendes Gericht.
Allein schon deswegen, weil es Leute gibt, die sagen, man darf nicht tote Oma sagen. Ja, weißt du, ich könnte kotzen, wenn mir als Liberaler jemand sagen möchte, was ich sagen soll. Und wir haben eine geile Blutwurst in Berlin. Wir haben Blutwurstritter. Ich bete diese Blutwurst an. Der hat auch, ich weiß nicht, wie oft die Meisterschaften gewonnen und so. Mhm. Und die ist so geil. Und tote Oma ist ja eher so ein Auflauf. Kartoffelpüree, dann Blutwurst drauf und dann im besten Fall noch überbacken.
Nicht Instagrammable?
Ja, das sieht halt aus wie ein Haufen AA. Ne, mit irgendwas Cremigen drunter. Ja. Und wir wollen das natürlich klassisch machen. Blutwurst Berliner Art. Also mit Röstzwiebeln, mit geschmolzenen Apfelspalten, mit Kartoffelpüree und eine geile Majoran-Jus. Und das muss sein. Das muss auf die Karte. Aber der Fernsehturm ist eben anders als die anderen Restaurants, die ich mache, die Karte braucht. Also das heißt, wir fangen jetzt an oder sind schon voll dabei, weil wir in 3,5 Monaten 5 Gerichte auf der Karte ändern werden. Und wir müssen das jetzt entwickeln. Wir müssen jetzt die Lieferanten festlegen. Wir haben in den ersten Wochen wirklich gestruggelt, weil die Lieferanten nicht mehr konnten. Also das
sind ja ihre Mengen. Das ist das Problem,
natürlich,
oder?
Hammer. Wir hatten zum Beispiel unseren Schnitzellieferanten, der hat gesagt, er kann uns morgen keinen Schnitzel liefern. Seine Mitarbeiter können nicht mehr Schnitzel plattieren. Da sind die Arme wirklich nur noch am Zucken, wenn du halt so ein paar hundert von denen... Und dann haben wir für 8.000 Euro eben so eine Schnitzelpresse gekauft. Ne? Das ist ja wirklich so... gibt es. Ja.
Also mit dem tust du die Schnitzel plattieren.
Ja, dann. du hast dann die Scheibe und haust es durch. Es gibt auch so, das sieht aus wie so eine Straßenwalze, das finde ich aber nicht so geil. Und dieses Klack-Klack-Ding ist wirklich der Hammer. Ist auch klein, nimmt wenig Platz weg und geht super.
Wie viel Schnitzel an einem Tag gehen da
viele
über den Tresen?
Aber es wird noch getoppt. Also ich war der Meinung, dass mein Berliner Schnitzel, so nenne ich das, weil das vom Schwein ist, nicht vom Kalb, dass das der Topseller wird. Keine Chance gegen meine Königsberger Klopse.
Die Königsberger Klopse
sind unfucking fassbar. Die paralysieren alles andere. Die Königsberger Klopsen pulverisieren alles andere. Es ist der meistverkaufte Artikel.
Warum?
Keine Ahnung, aber ich finde es geil. Ja. Ich finde es so geil. Ja. Weil das so ein Gericht ist, was du selten findest.
Selten gut gemacht.
Ja, das auch. Und dann, wir packen die Kapern nicht in die Soße und dann können die Leute schön sich drüber streiten. Wir machen die Kapern in die Klopse rein und in die Soße geben wir weißen, frittierten Pfeffer, um das zu aromatisieren. Wir haben einen richtig geilen Rote-Bete-Salat, der süß-sauer ist, mit Jalapeno und Himbeeressig gewürztes dazu. Also wir sind viel mehr provozierend, als es der klassische Königsberger Klops an sich ist. Aber ich habe extrem viel Spaß dabei.
Es hat ja am Anfang so ein paar Meldungen gegeben, von wegen irgendwie Kassensystem ausgefallen.
Nee, nicht irgendwie. Nicht irgendwie. Der erste Tag, Öffnung des Fernsehturms, war der schlimmste Tag in meiner kulinarischen Karriere.
Wirklich?
Es ist alles, wirklich alles schiefgegangen, was irgendwie schiefgehen könnte. Und es musste eigentlich nur eins sein, das Kassensystem. Vorhin kam jemand von Lightspeed zu mir und hat gesagt, du, ich bin erst kurz dabei, ich wollte mal Hallo sagen. Ich sage, mutig. Also wenn ich bei Lightspeed arbeiten würde, ich würde sagen, großen Bogen im Tim Raue machen, weil das kann wirklich sein, dass der eine Axt nimmt und dich jagt.
Dies ist keine Lightspeed-Werbung.
Nein. Aber ich bin ja auch jemand, weißt du, der durchaus, wenn sich jemand entschuldigt, immer wieder einen Schritt auf ihn zugeht. Wir wollen jetzt die Pizzabude machen und da wurde mir erzählt, ob Bürgermeister, ob Burger King und Co., die arbeiten alle mit Lightspeed, weil das System irgendwie gut ist. Ich sagte, das mag sein, aber dann müssen sie wirklich die Hose hochziehen, weil die haben uns 2 Wochen einfach keinen Support gegeben. Und das war nicht nur der erste Tag, der scheiße war und ein Bongdrucker, der falsch angeschlossen war. Das heißt, wir haben einfach keine Kommunikation zwischen Küche und Service gehabt. Ne? Wir hatten 487 Reservierungen und ab 19 Uhr ging gar nichts. Wir haben aber hunderte Gäste, die extra angereist waren, nach Hause schicken müssen. Und man kann es mit nichts relativieren. Also da hilft auch keine Entschuldigung oder irgendwas, habe ich natürlich versucht. Wir haben allen den Betrag zurücküberwiesen. Wir haben allen nochmal einen Gutschein für ein neues Menü gegeben, aber da haben wir einfach komplett als Team verkackt. Wir hätten es einfach nicht machen dürfen. Wir hätten 3 Tage Family und Friends aufmachen müssen und da gab es eben Stimmen, die geglaubt haben, nee, das brauchen wir nicht, weil uns gab es ja vorher schon, die Mitarbeiter sind die gleichen, das funktioniert. Nein. Ein guter Tipp, ihr habt doch die Rubrik der größte Fehler meines Lebens.
Ja.
Gut. War ich schon mal, muss ich ändern, durchstreichen, neu. Erster Tag im Fernsehturm, der größte Fehler meines Lebens. Macht mindestens 3 Tage Probelauf. Vorher könnt ihr nicht aufmachen.
Egal, wo ihr seid und egal, vor allem, wenn ihr im Berliner Fernsehturm seid.
Glaubt mir, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ein bisschen auf die Fresse kriege. Ich habe das Gefühl gehabt, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aber das Schöne ist, da kommt wieder der über 50-Jährige, die Zeit heilt alle Wunden. Ich spüre jetzt noch eine kleine Flamme des Hasses in mir lodern. Die wird wahrscheinlich dann in 2-3 Jahren auch aus sein. Und,
so nachtragen sind wir ja nicht, ne?
Ja, genau. Wir verzeihen schnell, außer Lightspeed.
Jetzt ist der Laden im Laufen, würdest du sagen?
Naja, wir sind jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel wir hinter uns gebracht haben. Ich glaube, 3 Monate. Wir haben die Vor ein oder zwei Wochen haben wir die 75.000 Gästemarke geknackt, ne? Da weißt du auch, was da durchmarschiert. Also,
ich habe gelesen, es ist tatsächlich sehr gut ausreserviert.
Ja.
Stimmt das?
Natürlich.
Ja gut, jetzt sagst du
natürlich.
Natürlich
du denn, bist du ein Tim Rau? Nein. Nein, also.
Es hätte ja sein können, dass aufgrund dieser Vorkommnisse, das ist tatsächlich durch die Medien gegangen.
Ja, und wie? Ne? Und, ja. Du fühlst dich ja dann auch, also du glaubst, oder anders, die Menschen glauben ja, was sie in den Medien lesen. Mhm. Und dementsprechend, also die Außendarstellung war katastrophal für uns. Und wir haben auch wirklich auf die Fresse gekriegt und nochmal auch völlig zurecht, weil wir haben es verkackt. Mhm. Man kann es auf niemand anders schieben, wir waren es. Wir waren schuld. Und dann muss man aber sagen, hat sich sehr, sehr schnell erholt. Es gibt natürlich viele Menschen, die kommen, die früher auch im Fernsehturm waren, die auch sehr kritisch kommen und sagen, na, ist das jetzt wirklich besser? Glaubst du wirklich, dass du toller bist? Und da kommen wir wieder dazu, dass ich sehr akribisch bin, sehr respektvoll mit den Menschen dort umgehe, die dort arbeiten, die das leisten müssen und aber auch einen großen Respekt vor den Gästen habe. Und deswegen muss ich sagen, es läuft sehr gut. Man muss aber auch sagen, wir haben in den ersten Tagen Reservierungszahlen gehabt, also wo wir das Reservierungstool aufgemacht haben. Weißt du, wo einer von denen aus dem Marketing angerufen hat und gesagt, 45.000, weißt du, dann musst du dir mal vorstellen, was 45.000 Reservierungen sind. Das letzte Mal, dass ich sowas hatte, war, wo unsere Netflix-Episode die erste Nacht gestreamt wurde.
Ja.
Da ist der Server im Restaurant Tim Raue zusammengekracht. Da hatten wir 41.000 Tisch. Reservierung, also nicht 41.000 Gäste, sondern wir hatten 41.000 Tische. Das heißt über 100.000 Gäste. Und es ist bis heute so, dass wir im Hauptrestaurant, würde ich sagen, gefühlt ein Drittel bis zur Hälfte kommt immer noch wegen der Netflix-Episode. Das ist unfassbar.
Das macht mich immer noch komplett.
Wahnsinn. Ja. Also da bin ich so dankbar für, auch wenn ich sie selber nicht so geil finde. Aber auch darum geht es nicht. Weißt du, es ist eine Außendarstellung, die eben jemand anders über dich macht und die du nicht beeinflussen kannst. Und das ist auch ganz gut so.
Dich hat damals gestört, dass deine Frau nicht ausreichend dargestellt wurde.
Meine Ex-Frau erstmal und Geschäftspartnerin.
Deine Ex-Frau.
Meine Frau wurde auch nicht, also Marie-Anne Wild wurde nicht, also obwohl sie 3 Stunden interviewt wurde, Katharina Raue wurde nicht reingebracht. Und das Allerschlimmste für mich eigentlich, mein Großvater, den wir da hingekarrt haben, der war damals 95 oder 96, der ganz wirklich unfassbar schöne Sachen über mich gesagt hat, alles rausgeschnitten. Und die Amis haben eben dann ein Bild von mir gezeichnet als so ein deutscher, preußischer, schon fast Generalleutnant, der in purer Exaktheit und Brutalität durchführt. Und das ist natürlich einfach ein Bullshit-Bild. Ne? Das ist ein Teil von mir, den gibt's auch. Ne? Wenn ich was umgesetzt haben will, bin ich sehr, sehr strikt und sehr klar. Ich bin aber schon lange nicht mehr beleidigend. Und ganz klar ist, ohne die Menschen um mich herum würde ich gar nichts erreichen. Null, nada, niente. Ich bin ein Teil eines Konstrukts, aber nicht mehr und nicht weniger. Und glücklicherweise weiß ich das auch. Und es gibt eben Menschen, die ich dann auch in meinem Leben treffe, sei es im Showbusiness, Fernsehen, aber auch in der Gastronomie, die sich für das Wichtigste und Geilste halten. Und ich bin so dankbar, dass das überhaupt nicht Teil meiner DNA ist.
Das ist halt diese journalistische Zuspitzung, ne? Wahrscheinlich, so erkläre ich es mir. Aber ich kann mich gut erinnern, dass du das damals gesagt hast. Fand ich einleuchtend. So.
Ja. Du darfst nie vergessen, dass jemand, der einen Film macht, hat eine Idee.
Ja.
Und dann ist immer die Frage, lässt er sich auf die Realität ein oder nicht? Und die Regisseurin, die definitiv nicht. Die war leider auch geprägt. Die hatte einen jüdischen Background. Der Großvater ist in der Shoah, also im Holocaust, ums Leben gekommen. Mein Kumpel war der erste Kameramann, der das verstanden hat. Und sie hat mir halt Fragen immer und immer wieder gestellt. Sie wollte mich in eine gewisse Richtung bringen. Und ich hatte keinen Bock drauf. Und habe das auch schnell gemerkt. Und wir beide konnten einfach nicht miteinander. Was sehr schade war. Und dann habe ich das eben mit dem Kameramann gemacht. Aber sie hat es am Schluss geschnitten. Und da muss man dann auch drüber stehen. Ne? Das war natürlich, meine Geschäftspartnerin und Ex-Frau ist halt zu mir gekommen. Ich bin nicht da drin. Warum, ja, das kann doch nicht sein. Und ich habe natürlich ihre Enttäuschung verstanden. Habe ihr aber auch versucht zu erklären, weißt du, das ist nicht mein Film, den habe ich nicht produziert oder so, sondern das ist halt so, da bin ich dann tatsächlich, ist es so. Und du lernst dann auch später, wenn du mit Medien zusammenarbeitest, du kannst nicht alles beeinflussen. Das ist ja auch ganz gut so, weil eben auch ein Bild von dir gezeigt wird oder gezeichnet wird von Menschen, die dich eben vielleicht anders sehen als du selber. Wenn du denkst, du bist der größte Koch der Welt und dann kommt eben jemand und sagt, du, ich habe gerade mal mittelmäßig bei dir gegessen, dann ist das doch auch eine legitime Kritik. Die Frage ist immer, wie weit lässt du das an dich ran? Und ich muss eins sagen, ich habe jetzt gerade zum Beispiel mich politisch geäußert, ich bin Liberaler. Ich bin ein Liberaler mit einem roten Herzen, ich bin ein Arbeiter, das werde ich auch immer sein. Ich habe ein grünes Gewissen, wenn es ums Miteinander geht. Ich bin aber definitiv jemand, der rechts verachtet, weil das für mich einfach in meinen Lebenskosmos nicht passt. Als Gastronom und Gastronomin arbeitest du und lebst du mit Menschen zusammen, jeder Religion, jeder Sexualität, du bist einfach offen dafür und vergisst dir ja sowieso. Und ganz links geht für mich auch überhaupt nicht, weil die schreien und brüllen, die wollen verbieten, aber die wollen kein Austausch, kein demokratisches Miteinander und sie verteilen Geld, was sie selber nie erwirtschaftet haben. Sie haben keine Unternehmenskultur, sie wissen also überhaupt gar nicht, wie man Geld verdient und ausgeben können sie es eh nicht. Und sie sind auch radikal. Und sie sind nicht weniger radikal als die Rechten aus meiner Sicht. Und da musste ich und muss seitdem tatsächlich auf Instagram gucken, dass ich die Kommentarfunktion zum Teil ausmache, weil sofort 20, 30, 40 von den Linken sich unfassbar echauffieren, beleidigend, ausfällig werden. Und da muss ich dann sagen, die Rechten, die ignorieren mich einfach. Mhm. Da kann ich auch gut mit leben. Mhm. Bei den Linken muss ich sagen, sie nerven dann tatsächlich.
Du hattest, ich glaube, in einem Podcast diese linke Verbotskultur gegeißelt.
Ja, absolut. Ich bin für Demokratie. Mhm. Ja, du musst auch, ich ertrage ja die Linken. Mhm. Aber es hilft ja nichts, wenn ich dann sage, was ihr da sagt, sehe ich anders, wenn ihr anfangt zu schreien. Ja, und einfach nur sagen, du darfst nicht reden, du darfst nicht reden.
Aber bist du mit Verbotsanliegen von Seiten der Linken konfrontiert worden oder regelmäßig konfrontiert worden?
Ich finde die Sprache schon ein wichtiges Thema. Mhm. Ne? Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin Paulina, dann hinterfrage ich nicht, sieht Paulina jetzt männlich, weiblich aus, sieht Paulina aus wie ein Pferd. Also das ist mir einfach wurscht, das ist Paulina und ich spreche mit Paulina. Ja. Punkt. Und akzeptiere das auch. Aber wenn jemand kommt und mir sagen will, du musst ab morgen so und so sprechen. Du musst gendern. Mhm. Und ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, SchülerInnen, sondern ich sage, und das habe ich schon immer gemacht, Schüler und Schülerinnen. Mhm. Für mich war aber nie ein Unterschied zwischen Männchen und Weibchen oder divers oder trans. Das interessiert mich nicht. Ich bin Kreuzberg groß geworden. Wir hatten alles, alle Farben, alle Formen, alle Religionen und lustigerweise hat das funktioniert. Mhm. Und jetzt habe ich eben das Gefühl, es funktioniert nicht mehr. Und wofür ich überhaupt gar kein Verständnis habe und wo mir alles abgeht, ist, wenn wir Menschen in unser Land einladen, die ignorieren, wie wir leben, die unsere Kultur ignorieren, auch unsere christlichen Werte, die ignorieren, dass Männer und Frauen gleich sind, dass jeder händchenhaltend über die Straße gehen kann. Ich kann das nicht und wirklich nicht auch nur annähernd tolerieren, dass jüdisches Leben bedroht ist. Das geht einfach nicht. Mhm. Und das haben mir meine Großeltern so eingeimpft. Na, das hat nichts damit zu tun, dass die aktuelle Regierung in Israel keine ist, die ich jemals wählen würde, sondern es geht einfach darum, dass wir allen einen Raum bieten, in dem sie leben können. Und wenn da jemand kommt und meint, er muss es anders machen, er muss sein Messer zücken, er muss stechen und wie auch immer, und der nicht Teil unserer Kultur, unseres Landes ist, dann muss er abmarschieren. Und das muss er auch deswegen, weil eben die demokratische Mitte wieder die Oberhand darüber kriegen muss, dass die Rechten nicht sagen, das ist unser Ding. Weil das ist das Einzige, was sie ja im Moment proklamieren. Sie sind wütend und sie schreien. Mhm. Sie haben überhaupt gar kein Konzept für unser Miteinander, für unser Leben. Mhm. Und ich möchte eben auch nicht, dass es wie in Österreich ist, dass man dann sieht, wie die FPÖ eben mitregiert und scheitert. Bis jetzt haben sie es ja jedes Mal geschafft, dass die Koalitionen gesprengt wurden. Sondern ich hätte und würde mir eben wünschen, dass wir es schaffen, ohne die AfD zu reagieren. Und ich würde mir wünschen, dass das Land regiert wird ohne die AfD und dass vor allen Dingen die anderen Politiker wieder zu einer klaren Sprache kommen und nicht versuchen, wenn es um Bürgergeld geht, hat jetzt der Juso-Vorsitzende gesagt, ja, aber das können doch jetzt nicht pauschalisieren, also dass die Zahlen liegen auf dem Tisch, das ist ganz klar, wir sehen ja, wie viel Ukrainer und Ukrainerinnen Bürgergeld empfangen und wie viel nicht, und in Polen können sie arbeiten, warum können sie es bei uns nicht, wir brauchen ja auch die Arbeitskräfte, ist doch auch schön, dass wir ihnen einen Platz bieten, aber sie müssen alle was einzahlen. Wir sind eine Sozialgesellschaft. Das bedeutet, jeder von uns muss etwas geben und abgeben, damit wir die Schwächsten schützen. Und das, finde ich, muss aber auf Augenhöhe funktionieren. Du kannst also nicht dem, der besonders viel einnimmt, besonders viel wegnehmen. Weil du musst dir vorstellen, also ich habe auch den Spitzensteuersatz, ich gebe die Hälfte meines Geldes ab. Ja. Das ist nicht geil. Also wenn du 100 Euro hast und musst 50 abgeben, dann willst du eigentlich auch wissen, was passiert damit.
Ja, ja, klar. Vor allem als jemand, du hast mir mal gesagt, für jeden Euro, den du verdienst, gibst du 2 aus.
Das ist tatsächlich so. Also ich bin tatsächlich ein Konsumwunder und ich bin genau das, was unsere Wirtschaft braucht. Also ich hau die Kohle extrem gerne raus. Ja. Also ich muss so viel Geld verdienen, weil ich es tatsächlich auch investiere in Mitarbeiter, in Porzellan, in whatever. Also ich gebe gerne Geld aus, ist für mich ein Tauschmittel.
Mhm. Trotzdem noch mal kurz zum letzten Punkt zurück. Kann es sein, dass du vielleicht auch durch die starke Polarisierung, die meines Erachtens auch in West- und Mitteleuropa ihre Gräben zieht, habe ich das Gefühl, eine Art vielleicht neu aufgekommene Dringlichkeit spürst, dich auch mal politisch zu äußern? Kann das sein? Oder ist das jetzt einfach mal so ein bisschen eine Gefühlssache gewesen? Ach, jetzt
nee, das kam, ein bisschen was das hat schon Grund gehabt. Ich habe meine Mitarbeiter auf den Kreuzfahrtschiffen. Der Großteil sind Indonesier und Filipinos. Wir hatten in den letzten 2 Jahren insgesamt 3 Indonesier, die in der Küche im Restaurant Tim Rau sehr, sehr gut gearbeitet haben. Mhm. Einer ist jetzt, lustigerweise zieht es die nach München. Einer ist jetzt bei Jan, der andere geht zu Toro Nakamura. Und der dritte, da weiß ich noch gar nicht, wo sein Weg dann jetzt hingeht. Mhm. Und die Kumpels von denen wollen nicht nachkommen, weil die natürlich alle auch Zeitungen lesen auf den Philippinen und Indonesien und sagen, ich habe schwarze Haare, ich habe eine dunkle Haut, bin ich denn sicher in Deutschland? Und tatsächlich sind die, die hier leben, sagen auch, es ist nicht besonders geil zu sehen, dass da eine Partei ein Viertel der Stimmen kriegt, die absolut sagt, alles, was ausländisch ist, raus. Und es ist ja so viel mehr, weißt du, es ist ja nicht nur der Mensch, sondern es ist ja auch die Gastronomie. Wollen wir ohne Griechen, ohne Italiener leben? Mhm. Wollen wir keinen Döner mehr haben? Das ist doch was, also ich verstehe es nicht.
Ja, auch vom Konzept. Ich meine, auch das Restaurant Tim Raue ist ja eigentlich etwas kulturell Vereinendes, wenn man sich die ganzen...
Da sind wir wieder bei den Linken, die mir erzählen wollten, das ist kulturelle Aneignung, weil ich als Deutscher 3 unterschiedliche asiatische Küchen kultiviere.
Da habe ich in einem Satz schon wieder 5 falsche Sachen gesagt.
Nein, aber weißt du, das ist so das mit der Verbotskultur. Ja, und da hat mir tatsächlich, habe ich eine E-Mail gekriegt, wie können Sie sich nur anmaßen und so. Da antworte ich gar nicht drauf. Ne? Das ist auch was du lernen musst zu ignorieren. Aber ja, ich spüre eine Dringlichkeit, das zu sagen, weil ich möchte eigentlich, dass die Menschen nach Deutschland kommen, weil es ist ein geiler Standort, übrigens auch Österreich und die Schweiz. Wir nehmen jetzt mal das Deutschsprachige, was uns die Schweizer voraus haben gegenüber Österreich und Deutschland ist, dass sie eine wirklich extrem durchdachte Arbeitsmigration haben. Und das ist ja was der deutsche Politiker nicht kapiert, dass er nach außen mal klar formulieren muss, es gibt Asylanten, es gibt Menschen, die wirklich unseren Schutz brauchen. Mhm. Es gibt Menschen, die zu uns kommen, weil sie reine Wirtschaftsflüchtlinge sind. Mhm. Und du kannst mir nicht erzählen, wenn ein Boot ankommt mit 600 jungen Männern, dass die alle verfolgt sind. Wo sind deren Frauen? Wo sind deren Kinder? Was wollen die bei uns machen? Mhm. Entweder sie werden Arbeitskräfte oder sie müssen halt woanders ziehen, nach meinem Dafürhalten. Und das möchte ich, wie gesagt, eben gesagt haben. Ich möchte eben, dass wir darüber sprechen können, aber ohne, dass das in sofort in eine rechte Ecke gestellt wird. Und das sind ja die Linken, die dann sagen, du bist rechts, du bist nicht liberal. Und mir kann kein Linker erzählen, was ich bin oder nicht. Ich weiß ja, was ich bin. Und ich weiß, dass ich tolerant bin. Ich weiß, dass es mir eben wichtig ist, wie wir leben. Und da gehe ich dann gerne auch in den Diskurs.
Du hast jetzt vorhin Jan Hartwig erwähnt.
Ich muss mal ganz kurz, die gucken so komisch hier, ne? Die Elif, mit der habe ich fast den ganzen Sommer verbracht. Der male ich mal 2 wunderbare Herzen.
Übrigens, Fun Fact, ich bin mit Elif in dieselbe Schule gegangen in der Schweiz.
Nein!
Ja, ich kenne Elif seit wir, frag mich nicht, 12, 13 sind.
Ich finde ja, Elif ist wirklich... Also die ist eine typische Schweizerin. So ein herziges Ding. Markus finde ich extrem lustig. Also da habe ich dann mal hier so ein Spitzbärtchen. Und mal gucken, wie das aussieht. Ja, das sieht geil aus. Der hat so ein bisschen...
Also ich finde erstens mal, Brillen stehen dir gut, Elif.
Ja.
Schaut super aus.
Sie hat übrigens super performt bei The Taste.
Habe ich nicht gesehen.
Kommt erst auch noch. Erst im Oktober.
Ah, also da war sie als Gastjurorin, oder?
Nee, sie ist als fixe Jurorin dabei.
Als fixe Jurorin.
Ja, die hat einen rausgeschmissen. Wir wollen jetzt nicht sagen, welchen, aber einer musste gehen für Steffen Hensler und der andere für Elif. Und Elif hat es richtig geil gemacht. Die ist einfach so eine großartige Kollegin, so eine fantastische Köchin. So smart, so schnell, so klug.
Ja. Und unfassbar, was sie für frischen Wind in die Gastronomie-Szene in Zürich gebracht haben.
Das ja, also warst du schon bei ihr essen? Hammer!
Ich war jetzt im Sommer in Zürich, aber sie hat zum Mittag nicht offen gehabt und am Abend und da war irgendwie mit den Kindern alles schwierig und es hat sehr wehgetan.
Du musst
in Zürich gewesen zu sein.
Ist für mich das geilste türkische Essen, was ich hatte, vor allen Dingen das Lahmacun, die türkische Pizza, die sie macht, to die for. To fucking die
Das sagst
for.
Du als bewanderter Kreuzberger.
Ihre Lahmacun auf die Knie gehen. Ich bin ein großer Fan von Elif. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich hatte richtig Schiss, wo die bei The Taste ankam und gedacht, die läuft mir völlig den Rang ab. Die ist so schnell. Die hat vorher The Taste on Tour, hat sie gegen Max Strohe gekocht. Meine Fresse, ey. Nicht nur, dass sie den pulverisiert hat, mich auch als Juror. Ja, das war so sensationell. ich mag ja Markus auch sehr, sehr gerne, weil der der totale Andersdenkende ist und ich mag solche kreativen Menschen.
Ja, total.
Und das Schöne ist halt, dass du musst die ja nie als Konkurrenten sehen. Sondern umso mehr gute Restaurants du um dich herum hast, umso mehr zieht es Menschen an. Und du musst es als etwas sehen, dass die was ganz anders machen als du.
Ja.
Und dir keine Sorgen machen musst, dass da irgendjemand was kopiert.
Das ist ein gutes Stichwort, weil eigentlich wollte ich dich ja was über Jan Hartwig fragen.
Bussi?
Bussi Elif, ja. Bussi Markus.
Ja.
Jan Hartwig ist ja jetzt in der 50 Best, neuer deutscher Spitzenreiter.
Staffelstabübergabe.
Genau. Und du hattest, das fand ich interessant, du hast wirklich von einer Staffelstabübergabe gesprochen. Hat es dich nicht auch irgendwie gewurmt?
Nein, also ich muss ganz klar sagen, ich bin Realist, sehr pragmatisch und wo ich damals den Staffelstab von Joachim Wissler übernommen habe, war das ein Moment, wo ich Gänsehaut hatte.
Stimmt, Joachim Wissler war ja mal mit dem Wunder.
Der war ganz lange, ich glaube, der hat sogar noch länger als wir geschafft, ich glaube 11, 12 Jahre.
Echt, tatsächlich?
Und wir waren jetzt 9 Jahre am Stück unter den 50 Besten. Ich bin 51, Jan ist 42, das ist die nächste Generation. Ja? Und das ist halt, die 50 Bestliste ist nicht wie die Sterne, ja? Wenn du da immer gut bleibst, bleibst du da dabei, sondern es sind halt immer die coolsten, die tollsten, die lustigsten Restaurants. Und er hat das absolut verdient. Er ist ein fantastischer Kollege. Er kocht wirklich grandios. Er ist super, super strebsam. Und Jan ist auch, das werde ich nie vergessen, mir hat damals, da bin ich, wie alt war ich da? 2006, 32, da bin ich im Gummiot Koch des Jahres geworden. Der jüngste ever.
2006, okay.
Ja, das ist schon eine Weile her.
Ja.
Und also jetzt 19 Jahre. Und dann hat mir der Manfred Kunke damals den Preis überreicht und dann war so Fotos und tralala. Und dann hat er mir so ins Ohr geflüstert, sehr groß der Mann, runter und dann so ans Ohr und hat gesagt, jetzt geht's für Sie los. Dann habe ich gedacht, Alter, ich bin Koch des Jahres im Gummiot. 32, klar, ich habe noch keine Sterne und so ein Quatsch, aber Hammer, ich bin noch auf dem Peak.
Ja.
Nein. Und so ist es bei Jan auch. Krass. Jan wird die nächsten 10 Jahre nutzen, um wirklich ein wahnwitziges Wachstum hinzulegen, weil der Typ ist smart, der ist clever, der spielt auch in unterschiedlichen Bereichen. Der ist so, wir sind uns da sehr ähnlich. Wir sind beide Oktopusse. Wir versuchen, unsere Tentakel in unterschiedlichen Segmenten zu haben. Und von ich mache meine eigene Tellerserie, bis ich mache Gläser, ich mache da mit denen was, da Pizza, da ein Catering, ein Sneaker, ein paar Sonnenbrillen. ja, aber das macht mir Spaß. Weißt du, wenn du mit Handwerkerinnen und Handwerkern arbeitest, die nicht aus deinem Segment kommen, lernst du so viel. Du lernst vor allen Dingen auch, wie künstlerische und kreative Menschen die Welt anders als du sehen. Und da kannst du dir was abgucken.
Ja. Du bist da extrem viel unterwegs für deine TV-Formate. Wie tickt der gastronomische Tim Raue jetzt auch so in absehbarer Zukunft? Wird es weiterhin so diese...
Es tut mir leid.
Scheiß Frage.
Ich kann diese Frage nicht beantworten. Weil egal, was ich sage, es wird falsch. Aber führ mal die Frage zu Ende.
Ja, ich finde sie deswegen, mich interessiert sie deswegen, weil ich mich frage, jetzt eröffnest du mit dem Fernsehturm. Jetzt komme ich mir selber schon wie ein Depp vor. Jetzt eröffnest du, jetzt muss ich versuchen, mich zu konzentrieren.
Nein, weißt du, woran ich denke? Wie oft ich Katharina schon versprochen habe, dass ich kein neues Restaurant mehr aufmache.
Ja, und ich kann mich erinnern, wir haben 2019 mal ein langes Gespräch geführt.
Scheiße.
Und da hast du gesagt, ja, eigentlich kein Bock mehr und es reicht jetzt und es ist super so, wie es ist. Und wenn wir das, was ich jetzt habe, auch nur ansatzweise halten können, dann ist alles super. So, in der Zwischenzeit hast du, glaube ich, 4 neue Restaurants aufgemacht, darunter den Fernsehturm. Und die TV-Formate werden auch nicht weniger. So, wie? Aber offenbar hast du selbst keinen Plan.
Nein. wenn ich es ehrlich sage, ich habe auf jeden Fall keinen Zukunftsplan.
Ja.
Das habe ich aber noch nie gehabt. Tatsächlich.
Ist das nicht schön zu hören?
Ich habe mir so geschworen, kein weiteres stationäres Restaurant aufzumachen.
Dann macht er den Berliner Fernsehen.
Naja, aber das war ja gar nicht, also muss ich ehrlicherweise sagen, das Schlimmste und das Größte.
Mhm.
Also das Größte, was ich eigentlich und teuerste vom Investment, was ich aufgemacht habe, war das Fugu auf der Mein Schiff Relax.
Ja.
Das ist jetzt weniger so im gastronomischen Bereich groß geworden, sondern eher in der Kreuzfahrtbranche, weil wir das erste immersive Restaurant gemacht haben. Also um es auf unsere Welt zu übertragen, wir haben die Sparversion des Ultraviolets von Paul Paré auf dem Schiff gebaut, aber auch mit 80 Plätzen am Arm. Paul hatte, ich glaube, 14 oder so. Wobei, der hat 1450 Euro genommen. Wir sind da ein bisschen günstiger. Bei uns kannst du eine Null wegstreichen. Mhm. Aber es läuft unfassbar gut. So gut, dass wir im nächsten Jahr auf dem Schwesternschiff der Flo das nächste Schiff Fugu aufmachen. Und ich verhandle...
Weiß Kathi schon, deine Frau schon?
Ja. Okay, das muss sie auch abnehmen, weil ich tatsächlich sage, du sagst dann schlussendlich ja oder nein und ob du das noch erträgst oder nicht. Und wir verhandeln jetzt noch für ein neues Projekt in Berlin, wo wir auch eigentlich nicht nein sagen können. Und ich muss eben auch gucken, was habe ich an Kapazitäten. Ne? Also was ganz wichtig für mich ist, ist, dass die beiden, die ich zum Beispiel hier auf den Rolling Pin Convention mit dabei habe, Steve und Leon, dass die mir halt die Treue und die Loyalität spüren. Ne? Weil ohne die kann ich es auch gar nicht mehr machen. Mit Steve mache ich das jetzt seit 21 Jahren. Leon ist, glaube ich, auch schon im 11. Jahr. Und dazu kommt noch Philipp, unser Küchendirektor im Restaurant, der jetzt im 12. oder 13. Jahr dabei ist. Ja. Und ohne die wäre das alles unmöglich. Ja, und dann da sind ja noch mal 20, 30, die jetzt die Läden alle führen, die ich jetzt gerade nicht nennen kann, weil sonst höre ich nicht mehr auf damit. Aber schlussendlich, die wissen es. Ich sage ihnen, wie großartig sie finde. Ich sage ihnen aber auch, wenn mir was nicht passt. Ich lasse ihnen Freiraum. Ich bin, glaube ich, werde mit jedem Tag ein besserer Chef, der eben vertraut, der laufen lässt, der allerdings in der Sache immer knallhart ist. Also da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, wenn mir was nicht schmeckt. Wenn ich der Meinung bin, dass das nicht zusammenpasst, Wein und Essen, dann sage ich das. Aber ich gebe natürlich auch immer einen Anreiz und sagt, dann versuch's doch mal mit dem Sake oder versuch's mit dem Rest süßen Riesling, der Sherry geht nicht. Also ich versuche für sie im Endeffekt ihr Ansprechpartner zu sein, so ihr kulinarisches Chat-GPD, dass sie immer fragen können und der bei Problemen für sie eine Lösung oder mehrere Lösungsoptionen gibt und dann guckt, wo die Reise hingeht.
Und am Anfang noch ein bisschen mit Mikromanagement durchdreht und dann die Leute... Ruhig.
Das wäre jetzt mal sehr interessant, wie die Mitarbeiter das sehen, ob die meinen, dass ich... Nein, aber weißt du, ich bin tatsächlich so, dass ich ja auch erkläre, warum ich was will. Also ich sage jetzt nicht einfach, ich will die Flasche orange beklebt, weil sie grün ist, sondern ich sage, hör zu, ganz wichtig ist, wir brauchen Kontrast, das muss gut lesbar sein. Wir müssen eben gucken, die Region, was hat die für Farben, wo kommt das her? Also ich bin schon jemand, der extrem viel denkt, deswegen gucke ich ja kaum Fernsehen oder stream nichts, ich höre keine Musik, weil in dem Moment, wo ich Zeit für mich habe, mache ich so Dinger rein, wo ich nichts höre. Also das heißt, ich mache dieses, wie heißt das denn, Lautsprecher auf Silence, also die Umgebungsgeräusche blende ich aus und denke einfach. Ich kann stundenlang denken. Ich durchdenke meinen Tagesplan, was ansteht. Ich überlege mir, ist das jetzt für den Fernsehturm das richtige Gericht? Machen wir zuerst die Blutwurst? Was haben wir denn noch? Wir wollten den Zungensalat machen. Können wir uns das schon erlauben? Wollen die Gäste das schon? Also ich denke extrem viel über die Sachen nach, über alle Entscheidungen. Aber ich reagiere dann auch manchmal aus dem Bauch heraus. Also das,
wollte ich gerade fragen.
Ich bin sehr gemischt. Ich bin nicht fassbar. Ich bin auch nicht nur eine Facette. Ich bin eben so viele. Und das muss man auch handeln können. Und handeln wollen. Ich bin froh, dass ich meine Frau habe. Und dass die sich wirklich jeden Tag, also dass die nicht wegrennen, verstehe ich eh nicht. Aber ich bin jeden Tag glücklich, weil sie auch tatsächlich in der Lage ist, mich zu handeln. Weil sie in der Lage ist, oder für mich die wichtigste Beraterin ist. Weil wir jeden Tag lachen können. Weil wir beste Freunde, Geliebte, also einfach... Was natürlich auch für mich wichtig ist, dass sie unfassbar intelligent ist. Und ich bin halt nicht mit viel Bildung groß geworden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den ich eben auch nicht vergessen darf. Ich habe halt kaum Schulbildung. Ich bin nach der 10. Klasse abgegangen, aber eigentlich de facto ab der 7. nicht mehr richtig im Unterricht gewesen. Das heißt, ich habe auch keine Bücher gelesen. Ich habe kein Abitur gemacht. Mir fehlt ganz, ganz viel an Wissen, an Basis und Historie, die ich nicht habe. Und das ist eher so eine Straßen... Smartheit, die ich in mir trage oder dass ich eben Gefühl für Situationen habe. Und Katharina bereichert mich halt mit der Intelligenz, mit der Bildung, die sie hat. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig.
Was auch spannend ist, du hast mal gesagt, du hast absolut keine handwerkliche Begabung. Du kannst nicht mal
null.
Du kannst nicht mal, also so Minus. Wie ich, du kannst nicht mal, ich
will es auch nicht.
Nee.
Also mittlerweile will ich es nicht, weil ich habe mich schon geschnitten, weil ich das Ding falsch rausgedreht habe, die Glühbirne gebrochen ist und so. Und ich habe was gelernt. Etwas, was ich schon früh wusste, aber auch wirklich über die Zeit nochmal lernen musste. Überlass die Sachen, die du nicht herausragen kannst, Menschen, die es können.
Das besser machen.
und lass es zu. Und du bist ein richtig geiler Manager und Chef, wenn die um dich herum besser sind als du. Mhm. Und das habe ich am Anfang nicht so kapiert, weil eben, wo ich mit 23 Küchenchef geworden bin, hatte ich noch zu viel Testosteron. Heute nehme ich die Hände hoch. Ich habe ja keinen Führerschein. Ich werde auch nie Autofahren lernen und dürfen. Ach stimmt,
du hast
auch
keinen Führerschein. Nee.
Und ich würde auch nie den Fokus auf so einen Straßenverkehr haben. Ich fange dann sofort an zu überlegen, was kann ich im Auto machen? Wen kann ich anrufen? Wem kann ich schreiben? Wie kann ich das koordinieren? Und so. Das ist alles fein. Und deswegen vertraue ich auch. Also die Menschen, die um mich herum sind, können auch oftmals nicht das Bild verstehen, was andere von mir haben, weil sie eben wissen, wie entspannt ich bin, wie sehr ich vertraue. Und wie sehr ich delegieren kann.
Wir kommen zu unserer Fast-Abschlussfrage. Wir haben gar nicht so viel über deine Reisen gesprochen. Ich finde, wir haben über viel interessantere Dinge gesprochen.
Ich reise auch gerne und wenn ich Geld dafür kriege, ist noch viel besser.
Genau, und du reist vor allem viel
und
hast dadurch ein sehr, sehr gutes Gespür für Regionen, kulinarische Hotspots und so entwickelt. Wo sagst du, ist kulinarisch so viel los, dass du als erstes wieder dorthin fahren würdest. Was du aber noch zu wenig kennst auch.
Was sehr spannend ist, dass die Melting Pots, die großen Foodie-Destinationen, extrem immer noch unter Rezession leiden. Also Bangkok zum Beispiel ist immer noch am Boden, funktioniert überhaupt nicht.
Echt?
Hongkong, die haben teilweise 30-40% weniger Gäste als vor der Pandemie. Also es ist wirklich, da knacht es richtig zusammen. New York versucht sich immer noch zu berappeln, ist immer noch nicht annähernd da, wo sie vorher waren. LA geht gerade so ein bisschen ab, da passiert ein bisschen was. Ich bin sehr gespannt. Ich bin in 3 Wochen da und guck mir das an. Was ich extrem mochte, also wirklich extrem geil fand, war Australien. Australien hat einen wahnwitzigen Pool an Lebensmitteln. Das kenne ich schon von vor über 20 Jahren in Singapur. Da haben wir alles, was eigentlich aus Europa kommen sollte, Lamm, Gemüse, Kräuter, Obst, also was wir kennen, Erdbeeren, Äpfel, und kam alles aus Australien, hatte allerhöchste Güte, aber viel günstiger als japanische Produkte. Die sind natürlich the one and only, aber auch eigentlich für eine Gastronomie nicht finanzierbar.
Ja.
Dann haben sie sensationelle Produkte aus dem Meer. Und was mir extrem gut gefallen hat, einfach die Lebenseinstellung. Die sind halt wirklich relaxed. Ne? Also alle sprechen auch Englisch. So easy einen Zugang zu kriegen. Ist nicht wie in Japan, wo es wirklich schwierig ist. Oder in Hongkong und Singapur, wo eigentlich dann doch die Chinesen untereinander das alles regeln. Und da darfst du vielleicht mal eine Singapurianerin daten, aber heiraten ist definitiv nicht als Weißbrot. Melbourne und Australien fand ich extrem offen. Die Möglichkeiten sind da. Die essen und trinken richtig gerne. Und mit trinken meine ich auch Wein, Wein, Wein. Die sind total offen. Und das Miteinander ist atmosphärisch so geil. Ich finde, das ist, ich habe das so ein bisschen verglichen, als hättest du diese extreme Höflichkeit der Schweizer gepaart mit der Gier des Essens der Singapurianer und das alles verpackt in einem mitteleuropäischen Klima, wo es nie richtig warm und nie richtig kalt ist, sondern so schöne paar 20 Grad das ganze Jahr. Das ist Melbourne. Ein unfassbarer Fleck Erde.
Gut, also ab nach Melbourne.
Ja, ist ein bisschen weit weg. Also ich wollte sofort eine Wohnung da kaufen. Dann sind wir von Melbourne. Melbourne liegt in so einer Bucht.
Ja,
also da ist Melbourne und hier ist Port Arlington. Das ist so die Spitze. Dann wollte ich da ein Haus kaufen. Dann sind wir von dort nochmal 1,5 Stunden nach Lawn gefahren. Das ist so ein Surferparadies. Ja. Da wollte ich auf jeden Fall kaufen. Da habe ich dann allerdings die Preise gesehen und Lawn ist so ein bisschen wie Sylt in Deutschland.
Ah, okay.
Also bei euch Wörthersee. das ist, nee, wirklich, als würdest du am See was kaufen wollen.
Ja.
Aber ich habe es so geliebt und meine Frau hat gesagt, du Trottel, wir fliegen 24 Stunden hierher. Wir kaufen hier definitiv noch
so
nicht.
Als Secondary Residence, schwierig.
Naja, das ist ja, also wir haben ja Berlin und Graz. Sizilien habe ich vor 2 Jahren das Haus verkauft, weil wir es einfach nicht richtig renoviert gekriegt haben und auch nicht mehr oft genug hingekommen sind. Mhm. Aber Melbourne it is. Definitiv. Also da wird es hingehen. Auch geiles Chinatown da und so. Also alles, was ich liebe.
Gut, also nächstes Tim Rauer Restaurant dann Melbourne, ja?
Nein. Also nee, auch wenn das zum Thema Fehler, ne, was ich gelernt habe, wo ich vor 10 Jahren in Dubai für 1 Jahr einen Laden hatte, ich bin tatsächlich für den deutschsprachigen Markt. Ich muss nicht glauben, dass ich eine internationale Superstar-Nummer bin ich nicht. Mhm. Aber der deutschsprachige Markt, also Österreich, Schweiz und Deutschland funktioniert sehr gut und da sollte ich auch bleiben.
Viele Einblicke, viele wertvolle Inspirationen, danke dir, lieber
Tim. Nicht dafür. Danke für die Gesprächsführung, für die spannenden Fragen und danke auch für das Lachen. Ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal hier sitzen. Vielleicht habe ich dann nur noch 3 Restaurants, aber irgendwie glaube ich nicht dran.
Oder 13 mehr.
Aber du weißt, es kommt jetzt auch noch die Pizzabude dazu.
Nee, das habe ich jetzt vergessen. Nee, wir bleiben noch kurz dran. Pizza, ich habe mir das innerlich notiert und jetzt vergessen. Was ist Pizza? Was ist mit der
Spitzer Pizza? Spitzer Pizza, Tim Raue kommt ab nächstes Jahr, erstes Quartal 2026. Wir fangen mit dem ersten Laden an und haben dann vor, Berlin? Richtig geile Pizza zu machen. Wir starten in Berlin, aber wir wollen dann den Teppich relativ schnell ausrollen.
Okay, das ist aber...
Du hast die Pizza noch gar nicht gegessen, ne?
Doch, sicher, natürlich. Letztes Jahr da.
Ja, aber nicht die Belege. Wir haben ja dieses Jahr, wir haben ja jetzt auf der Chefs in Town gebacken. Wir haben vorhin gebacken. Hab ich
nicht gegessen.
Wir haben jetzt fix unsere Belege. Wir haben zum Beispiel Salmon Sashimi Spicy and Sour mit eingelegten süß-sauren Kürbis mit Ingwer, mit einer Spicy Mayonnaise und Sashimi vom Lachs. Wir haben Triple Overload Salami mit, also wirklich dreierlei Salami, Mailänder Salami, dann eine Wilde aus den Wildschweinsalami aus den Abruzzen und Calabrese mit einem... Da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich geklaut von 485 Grad, diese Hellboy mit dem Chili-Honig und dann Räucherpaprikapulver drauf. Boah, sogar und eine Trüffelpizza. Da ist so viel Creme Fraiche, Frischkäse, Trüffel, Bergkäse drauf. Das Ding macht dir den Magen zu. Aber das ist so eine Pizza, wenn du richtig besoffen bist,
ja,
sorgt die dafür, dass du mit beiden Füßen wieder am Boden stehst.
Ja. Erdung im besten Sinne.
Ja.
Also ab 26 ganz viel Pizza von Team Raus.
Ja, lass uns einfach sagen, ciao.
Ciao. Tschüss.